Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heimat ist ein ambivalenter Begriff. Und wenn man Menschen fragt, was heißt das eigentlich für dich, Heimat, dann kriegt man natürlich unterschiedliche Antworten. Aber ziemlich sicher werden doch viele eines antworten. Heimat, das bedeutet auch Sicherheit. Und wie sich das anfühlt, dieses Gefühl von Sicherheit zu verlieren und damit auch Grundlage der Heimat, darum soll es jetzt gehen. Die Gründung des Staates Israel, die hatte ja vor allem ein Ziel, Jüdinnen und Juden eine Heimat zu schaffen, in der sie sicher sind. Aber der Terrorangriff der Hamas, der sich morgen zum ersten Mal jährt, hat gezeigt, wie fragil diese Heimat ist und bleibt. Darüber will ich sprechen mit Ofer Waldmann, Autor, Historiker, geboren in Jerusalem und hat einige Jahre als Musiker in Deutschland gelebt. Und er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Waldmann.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Herr Waldmann, Sie haben gestern in einem Kommentar hier in unserem Programm einen Satz gesagt, da habe ich aufgemerkt. Hoffnung hat man nicht, Hoffnung schafft man. Ein Zitat des israelischen Friedensaktivisten Maoz Inon. Den Faden möchte ich gerne aufnehmen. Hatten Sie, Herr Waldmann, in den vergangenen 12 Monaten das Gefühl, dass Ihnen die Kraft fehlt, Hoffnung zu schaffen?
Sehr oft. Sie haben vorhin darüber geredet, dass jegliche Sicherheit gebrochen ist am 7. Oktober, in den Tagen, in den Wochen, die danach kamen alle Grenzen des Vorstellbaren, also erstmal die physischen Grenzen, aber auch die Grenzen dessen, was wir uns als möglich, als vorstellbar achten, sind gebrochen worden. Und da war es streckenweise äußerst schwierig, tatsächlich auch nach Hoffnung, nach einer Zuversicht zu schauen.
Ihr Buch, das Sie gemeinsam mit der Autorin Sascha Mariana Salzmann geschrieben haben, ein über 3 Monate andauernder Briefwechsel. Dieses Buch trägt den Titel Gleichzeit. Dinge passieren zur gleichen Zeit, Traumata werden ausgelöst zur gleichen Zeit. Diese Gleichzeit von Elend, Krieg und Tod, wie sehr hat sie die Gewissheit, da passiert etwas mir und zur gleichen Zeit jemand anderem? Wie sehr hat Ihnen das geholfen zu begreifen, was da um Sie herum geschehen ist in diesem Jahr?
Ich würde den Begriff Gleichzeit eigentlich dem Begriff der Heimat, mit dem Sie angefangen haben, entgegensetzen. Mhm. Mit Heimat, muss ich sagen, hadere ich ein bisschen. Was bedeutet Heimat? Also ist es ein impliziter Zusammenhang? Für mich ist Gleichzeit viel mehr, also die Gleichzeit aller, die von diesem Krieg betroffen sind, also am 7. Oktober erstmal in Israel, die Schreckensbilder, die wir gesehen haben, aber in den 12 Monaten seitdem in Gaza und nun auch im Norden Israels, wo ich wohne, und im Süden Libanons. Und diese Gleichzeit, das Bewusstsein, dass viele Menschen jenseits von nationalen, religiösen, ethnischen Grenzen eben diesen Krieg als Gleichzeit wahrnehmen. Und dass durch diese Gleichzeit auch ein Zusammenhang entsteht, der uns hoffentlich, Sie haben mich vorhin über Hoffnung gefragt, das uns irgendwann ermöglicht, auch gemeinsam diesen Krieg zu überwinden, dafür zu sorgen, dass der 7. Oktober, dass dieser Krieg sich niemals wiederholen. Das ist das, was ich mit diesem Begriff der Gleichzeit verbinde.
Hm. Das schließt auch mit ein, Sie haben das im Prinzip schon angedeutet, die Ängste von Menschen in Israel, Gaza, in Libanon, auch Iran jetzt, also das Erleben, Sicherheit zerfällt, die Gleichzeitigkeit dieser Erfahrung könnte oder vielleicht sollte doch der Kern sein, dass man zueinander findet. Sind Sie da optimistisch? Glauben Sie daran?
Also optimistisch. Ich kämpfe sehr optimistisch zu sein. In dem Buch, das ich mit Sascha Marianne Salzmann geschrieben habe, gibt es sehr oft die Momente, wo Sascha und ich uns gegenseitig sagen, steh auf. Kämpfe um die Hoffnung, genauso wie Maoz Inon ein großes Vorbild sagt, Hoffnung hat man nicht. Hoffnung schafft man, ja, also durch das eigene Kämpfen um Hoffnung. Die Gleichzeit übrigens ist auch die Gleichzeit von jüdischen Erfahrungen. Also Sascha und ich haben sehr unterschiedliche Biografien und trotzdem fand ich mich in den Tagen, Wochen nach dem 7. Oktober im Gespräch mit vielen jüdischen Freundinnen und Freunden, die sagen, es ist, als ob Teile der jüdischen Geschichte sich wiederholen. Und gleichzeitig sehen wir, wenn wir jetzt die Bilder zum Beispiel aus dem Süden Libanons, aus Gaza, auch aus dem Norden Israels, wo wir über 60.000 Binnenflüchtlinge haben, wir sehen, wozu, also was dieser Krieg mit uns macht. Und genau wie Sie sagen, wenn wir es schaffen, diese Gleichzeit als menschliche Gleichzeit wahrzunehmen, wenn wir es schaffen, dem Zerbrechen der Welt, das der 7. Oktober letztendlich bedeutet, zu trotzen, zu sagen, wir schaffen ein gemeinsames Fundament, das wäre in diesem Kampf um Hoffnung, das wäre ein guter oder der einzig mögliche fast Ausgangspunkt für eine Zuversicht für die Zukunft.
Ich will mal kurz auf die Situation in Deutschland schauen. Gleichzeit bedeutet ja auch oder kann bedeuten, dass man das Leid der Palästinenser in Gaza anerkennt und gleichzeitig anerkennt, es gibt Judenhass, es gibt die verbreitete Haltung, die Juden eine Existenz in Sicherheit abspricht. Diese Gleichzeitigkeit aber zu erkennen oder anzuerkennen, das scheint in Deutschland schwierig, ja, manchen offenbar fast unmöglich. Warum ist das eigentlich so?
Das verstehe ich in der Tat überhaupt nicht. Also wenn wir über Empathie reden, ja, reden wir mal über den Begriff der Empathie. In Deutschland sehen Sie, und fast seit Tag 1, also seit dem 7. Oktober, sehen Sie Menschen, die ihre Empathie entlang nationaler, religiöser, ethnischer Kriterien, entlang politischer Überzeugungen verteilen. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann nur empathisch sein mit palästinensischen Opfern, mit hungernden Kindern in Gaza, mit denen man natürlich empathisch sein muss. Oder es gibt Menschen, die sagen, ich kann nur empathisch sein mit jüdisch-israelischen Geiseln, mit denen man ebenfalls natürlich empathisch sein muss. Aber wer sagt, ich kann empathisch sein nur entlang ethnischer Kriterien? Diese Person hat kein politisches Problem für mich, sondern ein menschliches Problem und ist entweder ein Antisemit oder ein Rassist. Das Erschreckendste dabei ist, wenn man so argumentiert, wenn man auch so politisch agiert, wenn man so auf die Straße geht, Demonstrationen zulässt oder verbietet, Parolen zulässt oder verbietet, dann zerbricht man, um nochmal dieses Bild des Zerbrechens der Welt zu evozieren, ja, dann zerbricht man die Welt weiter, genauso wie am 7. Oktober. Mhm. Nochmal, wir müssen diesem Zerbrechen trotzen. Und das machen wir nicht, wenn wir unsere Empathie entlang dieser oder jener Grenzen verteilen.
Herr Waldmann, Sie haben wie viele andere Jüdinnen und Juden nach dem 7. Oktober die Erfahrung machen müssen, dass man Sie zur Politik Israels, zur Lage in Gaza oder Ähnliches befragt. Dass man, wenn man so will, Juden aufgrund ihres jüdisch Seins in einer Bringschuld sieht, sich irgendwie zur israelischen Politik zu verhalten. Das will ich jetzt nicht wiederholen, aber ich würde Sie gerne fragen, wie hat diese Form der ständigen Befragung auch Ihr Verhältnis zu Ihrer Heimat Israel beeinflusst? Oder hat es das überhaupt?
Also ich lebe eigentlich zwischen beiden Ländern. Ich lebe sowohl in Israel als auch in Deutschland und finde es in der Tat interessant, wie Begriffe, die gleichen Begriffe in Israel und Deutschland völlig andere Bedeutung zum Teil haben. Ich sehe das bei meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, die auf einmal eine Stellung, also so eine Bringschuld, wie sie sagen, haben, eine Stellungnahme zu Israel geben müssen. Das Schrecklichste dabei natürlich ist, dass jüdische Institutionen, jüdische Ortschaften, jüdische Menschen als Ersatzziele dienen, um quasi Kritik an Israel auszuüben. Dass wir sehen, dass jüdisches Leben unbegreiflich, dass jüdisches Leben in Deutschland auf einen Schlag so unsicher geworden ist. Die Geschichten, die ich von meinen Freundinnen und Freunden höre aus Deutschland und übrigens nicht nur aus Deutschland, die habe ich im Jahre 2024 nicht für möglich gehalten. Und übrigens von rechts und links, ja, also die Gefahr von rechts, von Rechtsextremismus, die war bekannt. Aber dass wir jetzt auch tatsächlich sehen, dass es Menschen gibt, die bereit sind, die Gewalt im Nahen Osten zu verstehen, zu kontextualisieren und jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland dafür in Haft zu nehmen, abgesehen davon, dass es ein grundundemokratischer Gedanke ist. Jüdische Bürgerinnen und Bürger sind Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, nicht Israel. Sie haben überhaupt keine Haftung für das, was in Israel geschieht. Das ist in der Tat im Kern antisemitisch und ist ein Schreckenskapitel im jüdischen Leben in Deutschland heutzutage.
Herr Waldmann, Sie sind auch Musiker und ich glaube, jeder Mensch kennt das. Es gibt Momente, in denen Musik Trost bietet. Es gibt aber auch Momente, in denen selbst die Welt der Musik, ich sag mal, still bleiben muss vielleicht. Hatten Sie solche Momente?
Wenn Sie das Buch gleichzeitig lesen, gibt es da viele Momente, wo ich Sascha Gedichte schicke. Sascha schickt mir ebenfalls Gedichte. Es gab viele Momente, wo ich für Sascha, wo die Worte versagt haben. Ich habe gesagt, ich setze mich einfach ans Klavier und nehme ein Lied auf und schicke das mit irgendeinem Nachrichtendienst. In der Tat bietet Musik Trost. Das gemeinsame Musizieren bietet Trost. Ich bin vor, mein Gott, 25 Jahren nach Deutschland gekommen als Mitglied des West Eastern Divan Orchesters. Da, wo eben das gemeinsame Musizieren, das wortlose gemeinsame Musizieren eine Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Zugang oder Zusammenhang schafft, was dann ein Fundament für ein weiteres Gespräch schafft. Also Musik ist auf jeden Fall, also in dem Moment, wo Musik keinen Trost mehr bietet, vor diesem Moment kommt es mir, er ist aber noch nicht gekommen.
Hofer Waldmann, Autor, Historiker und Musiker. Herr Waldmann, haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch heute Morgen.
Ich danke Ihnen, Herr Schulz.